Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch hier auf Just ETF. Und heute sprechen wir gleich zweimal über einen der beliebtesten Indizes unter euch, nämlich über den MSCI ACWI. Denn da hat Scalable gemeinsam mit Xtrackers ja vor 1,5 Jahren einen ersten MSCI ACWI rausgebracht mit einer relativ neuen hybriden Replikationsmethode, was es vorher so im Aktienmantel noch nicht gab. Und die beiden Anbieter haben jetzt gemeinsam sogar einen zweiten ETF rausgebracht, nämlich einen gehebelten MSCI ACWI. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir uns doch mal Yannick Glasing von Scalable Capital ein. Er ist Head of Investment Management bei Scalable Capital und verantwortet damit auch die ETF-Plattform bei Scalable und war damit natürlich auch federführend dabei bei der Entwicklung dieser beiden ETFs. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Marketingmitteilung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Wartest du immer noch auf den perfekten Moment, um an der Börse zu starten? Aus Angst vor dem nächsten Crash lassen viele ihr hart verdientes Geld lieber auf dem Sparkonto liegen. Aber ist das wirklich die bessere Wahl? Der ETF-Anbieter Vanguard hat das einmal durchgerechnet. Was wäre, wenn du in den letzten 30 Jahren ein super schlechtes Timing gehabt und immer exakt am Höhepunkt von einem historischen Börsencrash investiert hättest? Also zum Beispiel direkt vor der Dotcom-Blase oder der Corona-Krise. Das Ergebnis? Selbst als absoluter Pechvogel hättest du mit einem breit gestreuten Welt-ETF dein Geld am Ende etwa vervierfacht und damit das Sparkonto deutlich hinter dir gelassen. Trotz schlechtem Market-Timing konnte eine Kombination aus Zeit am Markt und Zinseszins das klassische Sparkonto also klar schlagen. Wer daher diszipliniert investiert bleibt, muss keine Angst vor dem nächsten Crash haben. Also lass dich nicht länger vom perfekten Moment aufhalten. Vanguard ETFs findest du bei deiner Bank oder deinem Broker. Mehr Infos zu Vanguard ETFs sowie alle Details zum Pechvogelanleger findest du wie immer in den Shownotes. Und damit zurück zur Folge.
Herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass du da bist.
Hi, Kia.
Head of Investment Management, habe ich schon gesagt. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Wie sieht so dein Alltag aus bei Scalable?
Ja, im Grunde drei Bereiche, die ich verantworten darf bei Scalable. Das erste ist unser ältestes Business, das Wealth Management Offering, unsere digitale Vermögensverwaltung, die ich leite. Der zweite Bereich ist der neueste, unser Private Markets Offering, wo wir Private Equity ETF auf die Scalable-Plattform gebracht haben. Und der dritte Bereich, um den es heute geht, sind unsere Scalable ETFs.
Genau, da wollen wir nämlich gleich mal reingehen. Den ersten ETF, den habt ihr ja gemeinsam mit Xtrackers bereits vor rund 1,5 Jahren auf den Markt gebracht. Quasi ein Core-Investment auf dem MSCI All-Country World mit einer hybriden Replikationsmethode. Das heißt, ihr bildet Teile des Marktes synthetisch ab und andere Teile physisch. Was mich da natürlich interessieren würde, wie kam es eigentlich zu der Idee, ne? Also, dass ein Broker jetzt ein ETF gebracht hat, war jetzt an der Stelle nicht besonders üblich. Und wie lange hat es überhaupt dann gedauert bis zum Go-Live des Produkts?
Ja, die Idee stammt so ein bisschen aus dem Wealth-Management-Bereich, wo wir schon seit einigen Jahren auf synthetische als auch physische ETFs setzen, eben aufgrund der verschiedenen Vorteile der beiden ETFs. Und wir haben uns dann gefragt, warum gibt's das eigentlich nicht in einem Produkt zusammen, wo man die beiden verschiedenen Methodiken kombiniert, so wie wir es auch für unsere Weltportfolios im Wealth-Management-Bereich machen. Und ja, mit der Entscheidung, dass wir hier was auf die Beine stellen wollen, haben wir dann uns mit der DWS zusammengetan und dieses Produkt strukturiert. Und das war natürlich auch für die DWS ein neues Produkt, eine neue Herausforderung, so eine hybride Replikation auch technisch abzubilden. Deswegen so ein ETF, den launcht man nicht innerhalb von ein paar Wochen. Das waren schon ein paar Monate, die es in Summe gedauert hat, bis wir den ETF dann final im Dezember 2024 noch kurz vor Weihnachten live gebracht haben.
Wie du gesagt hast, 1,5 Jahre, jetzt über 1,5 Jahre schon am Markt, 700 Millionen Assets under Management inzwischen eingesammelt. Wie kann ich das einschätzen? War das von euch quasi so geplant? Kam es besser an am Ende bei den Usern als erwartet? Wurden die Erwartungen da übertroffen, erfüllt? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, gerne. Also ich glaube, unser Fazit fällt wirklich extrem positiv aus. Wir haben den ETF als ein Produkt auf den Markt gebracht, als Kerninvestment für Privatanleger und wie du gerade schon gesagt hast, nach 1,5 Jahren über 700 Millionen Euro Fondsvolumen eingesammelt zu haben, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg. Vielleicht sogar noch die bedeutendere Bestätigung ist, dass er bei uns auf der Scalable-Plattform auch zu den Top 3 der beliebtesten Sparpläne gehört. Also das zeigt wirklich, dass die Privatanleger eben globale Streuung, aber auch eine möglichst effiziente Struktur im Hintergrund für das Richtige für ihr Portfolio erachten.
Jetzt ist aber natürlich da noch einiges weiteres zu beachten bei dem ETF, denn ihr habt euch ja auch eine strukturelle Outperformance quasi auf die Fahnen geschrieben, beziehungsweise habt gesagt, das ist so ein bisschen die Essenz daraus, dass man eben über die hybride Replikation das noch effizienter abbildet als Konkurrenzprodukt oder als die normale physische Replikation. Wie hat denn diese strukturelle Outperformance am Ende jetzt funktioniert? Hat sie überhaupt funktioniert? Und wenn ja, wie hoch war sie?
Ja, dazu share ich gerne mal kurz meinen Screen und den Chart, den kennen vielleicht einige schon von unserer Webseite, wo wir den auch regelmäßig updaten. Und der erlaubt uns ja auch ein Fazit zu ziehen nach den ersten 1,5 Jahren. Wir haben hier eine strukturelle Outperformance von 0,5%, also 50 Basispunkten in dem Zeitraum erreichen können gegenüber dem Index. Das ist schon auf jeden Fall sehr signifikant, auch besser als wir uns erwartet hatten und zeigt, dass die strukturelle Outperformance, wie wir sie im Produkt konstruiert haben, auch in der Praxis sich voll bewahrheiten konnte.
Jetzt sehen wir in dem Chart so ein Stück weit am Anfang so ein Buckel im Chart und dann quasi eine relativ gerade Linie nach oben. Wie ist das zu erklären? Also sonst würde man ja erstmal davon ausgehen, das müsste ja eigentlich gleichmäßig nach oben laufen.
Also bevor wir hier in das Detail reingehen, ich würde doch einmal kurz auf die Haupttreiber der Outperformance eingehen, damit man dann auch verstehen kann, warum sehen wir hier zwei so unterschiedliche Phasen im ETF. Woher kommt die Outperformance bei uns? Also der Großteil ist sicherlich aus dem US-Basket, wo wir eine synthetische Replikation verwenden. Das heißt, wir nutzen einen Swap auf den US-Markt, um hier eine möglichst effiziente Abbildung zu erreichen. Und warum ist die so effizient? Ja, man kennt wahrscheinlich die meisten ETFs mit globalem, mit US-Exposure sind in Irland domiziliert. Das hat den Hintergrund, dass man dort gegenüber dem Index nur 15% Quellensteuerbelastung hat in Irland aufgrund eines US-Doppelbesteuerungsabkommens statt der regulären 30%. Und jetzt ist es so, dass die US-Index-Swaps unter US-Steuerrecht von der Sektion 871M profitieren und effektiv dann eine 0%ige Quellensteuer resultiert. Ich meine jetzt mal kurz einfache Mathematik. Wir haben ca. 62% US-Exposure im All Country World Index bei einer US-Dividendenrendite von ungefähr 1,2% und der eingesparten 15% Quellensteuer versus Irland und 30% versus Index landen wir bei einer jährlichen Outperformance von 11 Basispunkten versus Irland und 22 Basispunkten gegenüber dem Index. Also schon eine sehr, sehr signifikante Outperformance und der größte Teil auch. Dazu haben wir für die Schwellenländer auch eine synthetische Replikation bevorzugt, einfach aufgrund der strukturellen Nachteile im Schwellenländerbereich, wo wir lokale Transaktions-, Verwahr- und Quellensteuerkosten haben. Man kann sich das vorstellen, wenn man in beispielsweise Indonesien ein Konto aufmachen möchte, ist das deutlich komplexer als jetzt im europäischen Raum. Und top kommen dann eben noch in verschiedenen Ländern auch Kapitalertragssteuern, die ein Fonds dann bezahlen muss und hier hat man eben einige Faktoren, die dann zu Lasten der Performance gehen und die können wir eben über eine synthetische Replikation vermeiden. Der dritte Basket, dann der physische Bereich, zum Beispiel in Europa, wo es jetzt keinen eindeutigen Vorteil für synthetische oder physische Replikationen gibt. Hier setzen wir im europäischen Bereich auf physische Replikation, um zusätzliche Renditetreiber wie Erträge aus Wertpapierleihe auch für den Fonds dann generieren zu können. Und jetzt zurückblickend auf den Chart, auf die zwei Phasen. Für uns war es wichtig, dass wir am Anfang einen Fonds hinstellen, der ab Minute 1 an die strukturelle Outperformance generiert und gleichzeitig aber auch hochliquide ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, Industriestandard zu Beginn des ETFs auf einen Fund-of-Fund-Setup zu setzen, wo wir in den ETF wiederum weitere ETFs plus physische Einzelaktien reingepackt haben. Das hatte eben den Vorteil, dass wir für die Regionen, wo wir es für effizient erachtet haben, sofort auf die synthetische Replikation setzen konnten und sicherstellen konnten, dass der ETF eben auch sofort liquide handelbar ist zu sehr kompetitiven Spreads am Markt. Und diese Fund-of-Fund-Struktur führt eben dazu, dass wir einen leicht höheren Tracking-Error haben. Das heißt, man sieht es in dem Chart ganz gut, dass am Anfang eben die Outperformance etwas volatiler ist. Das ist eben der Grund hier für dieses Pattern in Phase 1. Wenn wir einen Blick dann auf die zweite Phase werfen, nach Erreichen der kritischen Masse, werden wir wirklich 100 Millionen in unter 30 Tagen einsammeln können, also ein super starkes Wachstum gleich zu Beginn. Und mit eben der gewissen Fondsgröße, die notwendig ist, dass man dann auf native Total Return Swaps umstellen kann, also kein Fund-of-Fund-Setup mehr, sondern wirklich die Total Return Swaps direkt mit den Kontrahenten eingeht. Die sind dann in ihrer Replikation deutlich geradliniger, deutlich kontinuierlicher und das zeigt sich dann auch hier in dem Performance-Chart, wo seitdem die Outperformance sich eben systematisch über die Zeit immer weiter aufgebaut hat bei minimalem Tracking-Error. Wichtig ist auch zu verstehen und deswegen bei dem Chart, wir haben hier die Performance von dem Index, also die X-Achse quasi normalisiert, weil es sich eben um eine systematische Outperformance handelt, die im Grunde unabhängig ist von der Performance des Marktes. Also wir haben gerade beim US-Anteil mal drauf geschaut, da ist die Dividendenrendite, die so ein bisschen die Outperformance dann vorgibt, aber es ist im Grunde unabhängig davon, ob der Markt jetzt 5% plus macht, 5% minus, die Outperformance hier ist wirklich systematisch aufgrund der Struktur im Produkt eingebaut.
Genau, deswegen auch strukturell, an der Stelle strukturelle Outperformance, die ihr hier nennt. Bevor es gleich weitergeht mit dem Video, noch kurz dieser kleine Hinweis. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach dem passenden ETF-Depot, dann schaut doch bei uns im Online-Broker-Vergleich mal nach. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, auch den passenden Broker für euch in Kombination mit einem Girokonto oder einem Gemeinschaftskonto auszuwählen. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt und alle Testergebnisse euch anschauen wollt, dann schaut doch hier mal nach oder unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zum Video. Jetzt wäre natürlich die Frage einmal, oder die ich mir stelle, so das Setup gibt es so noch nicht am Markt oder gab es auch so noch nicht am Markt, da seid ihr die Ersten mit dieser hybriden Replikation im Aktienbereich zumindest. Gab es irgendwelche Momente, Themen, die vielleicht dann während des Betriebs des ETFs irgendwie aufkamen bei euch, die ihr vielleicht vorher nicht so gesehen habt? Oder war das alles so absehbar, weil ihr gesagt habt, okay, wir gehen eh auf Replikationsmethoden, die es ja so an der Stelle schon gab? Also da gab es dann wenig Überraschung. Das würde mich noch interessieren an der Stelle.
Genau, ich glaube an sich, die beiden Replikationsmethoden für sich alleinstehend sind Industriestandard und werden seit Jahren, Jahrzehnten eingesetzt. Das heißt, die sind jetzt wenig überraschend. Was natürlich schon besonders ist, in unserem ETF die beiden Methodiken zu kombinieren, also operativ und von den Systemen her, das dann so hinzustellen, dass das eben auch miteinander in einem Produkt funktioniert, ist sicherlich eine Herausforderung gewesen, die es hier galt zu meistern. Und was ich auch super spannend finde, ist im Produkt selbst bei den verschiedenen Replikationsmethoden, gerade im synthetischen Bereich, denkt man ja, okay, man geht einen Swap ein auf den Index und das war's. Ganz so trivial ist es gar nicht, sondern wir haben natürlich diese Swap Enhancements im Produkt mit drin und die sind nicht ganz starr und stabil im Lauf der Zeit, sondern die sind auch beeinflusst von Funding Rates am Markt, vom allgemeinen Marktgeschehen und von der Laufzeit, die man eingeht bei so einem Swap. Das heißt, auch hier gilt es dann für uns eben als Portfolio Construction Advisor der DWS entsprechend unsere Vorgaben mitzugeben, wie wir das Produkt dann möglichst effizient mit welchen Swaps auch abbilden wollen.
Swap Enhancement hast du jetzt gesagt, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Das ist relativ weit im Expertenbereich. Ich glaube, das müssen wir der Community nochmal erklären.
Genau, Swap Enhancement ist quasi das, was wir vorhin einmal besprochen haben für den US-Markt. Das ist quasi das, was der ETF einem noch zusätzlich gegenüber der Indexrendite an zusätzlicher Performance mitliefern kann.
Dann bleibt die letzte Frage eigentlich zu diesem Chart nur noch. Natürlich die Frage zu den Kosten. Sind die Kosten jetzt hier schon mit inkludiert? Weil wir haben ja quasi einen Fee-Waiver gehabt, so rund für das erste Jahr. Ich glaube, vor kurzem, jetzt im Sommer, ist das ausgelaufen. Das heißt, es gab keine TER und die ist ab sofort bei dann 15 Basispunkten. Genau, wie wirkt sich das noch hier aus auf diesen Chart?
Genau, wir hatten am Anfang einen Fee-Waiver für 1,5 Jahre. Jetzt sind wir mit der regulären TER am Markt. 15 Basispunkte zählen damit auch nach wie vor zu den günstigsten ETFs auf den MSCI All Country World Index. Und wenn wir einfach mal einen Blick werfen auf die letzten 12 Monate, dort haben wir eine Outperformance von 36 Basispunkten erzielt. Ziehen wir jetzt hiervon die 15 Basispunkte TER ab, bleiben 21 Basispunkte reine Netto-Outperformance für den ETF. Und wenn wir das mal gegenüberstellen, 21 Basispunkte Outperformance, 15 Basispunkte TER, könnte man sagen, der Anleger ist wirtschaftlich so gestellt, als hätte der ETF dauerhaft überhaupt keine TER. Also schon zeigt auch nochmal so ein bisschen die, wie signifikant die Outperformance eben auch im Produkt ist und sich in der Performance niederschlägt. Und das merkt man vielleicht für uns als ETF-Experten, 21 Basispunkte sind im ETF-Bereich eine ganze Menge. Für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so tief drin steckt, kann man das auch mal ganz gut hochrechnen. Also wenn wir über 10 Jahre sprechen bei einem 10.000 Euro Investment, man hat natürlich auf dieser Outperformance die 21 Basispunkte auch immer den Zinseszinseffekt, der dann im Laufe der Jahre noch mitwirkt. Das heißt, in Summe nach 10 Jahren bei 10.000 Euro einmal Investment wären wir dann bei mehreren 100 Euro, knapp 400 Euro mehr Rendite als bei einem ETF, der keine Outperformance aufzuweisen hat.
Ja, deswegen, also TER ist immer nur ein Teil der Rechnung. Bei solchen Sachen spielen natürlich beispielsweise strukturelle Vorteile im Aufbau des ETFs dann durchaus auch eine Rolle. Und wie du gesagt hast, Kleinvieh macht auch Mist über die Jahre. Zinseszinseffekt gilt hier ganz genauso. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem zweiten MSCI Acqui ETF, denn auch hier habt ihr euch mit Xtrackers zusammengetan und habt euch gedacht, das können wir auch besser als das, was am Markt bisher so besteht, beziehungsweise da gab es bisher überhaupt nichts am Markt. Global geleveragte ETFs, wirklich global geleveragte ETFs gab es bisher überhaupt nicht. Wir haben ein MSCI World Produkt am Markt, aber keins inklusive Schwellenländer, und da habt ihr diese Lücke jetzt tatsächlich auch geschlossen mit der DWS. Da gibt's jetzt ein neues Produkt von euch zu 45 Basispunkten. Vielleicht kannst du uns hier einmal kurz erklären, was ihr euch hierbei gedacht habt, wer so die Zielgruppe hier ist und wie ihr es überhaupt schafft, 45 Basispunkte auf so ein Produkt draufzuschreiben, was ja auch im Vergleich relativ günstig ist.
Also während unser bisheriger Scalable ETF natürlich das perfekte Fundament für jeden Vermögensaufbau bietet, wissen wir auch, erfahrene, aktive Anleger möchten gern den Markt auch noch etwas gezielter, noch dynamischer spielen können. Und an der Stelle setzen wir an mit unserem zweifach geleveragten Welt-ETF. Das ist der erste und einzige ETF in Europa, der wirklich, wie du gesagt hast, den MSCI All Country World abdeckt. Also das nicht nur die Developed Markets, sondern auch die Emerging Markets. Und da kommt auch ein großer Teil der Komplexität her. Also wenn wir uns mal die Closing-Zeiten anschauen von den asiatischen Märkten, von den US-Märkten, den europäischen Märkten, wird klar, dass sie nie alle zur selben Zeit öffnen und schließen. Und dadurch dann eben dieses zweifach gehebelte Exposure abzubilden und auch täglich wieder auf den Faktor 2 zurückzusetzen, das ist gar nicht so einfach abzubilden. Und ich glaube, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das so ein Produkt bisher noch nicht gab. Einfach die Herausforderung hier in der Abbildung im Index so zu meistern. Und das haben wir zusammen mit der DWS hinbekommen, sind da sehr stolz drauf, den ETF jetzt final auch live zu bringen. Und gleichzeitig war es für uns aber auch ein Anliegen, dass wir das zu einer möglichst effizienten, kostengünstigen Option für jeden Anleger machen, sprich hier mit 0,45% TER der mit Abstand günstigste global gehebelte ETF im UCITS-Segment.
Neben der globalen Diversifikation verbirgt sich aber das ein oder andere auch unter der Oberfläche, was weniger ja, offensichtlich ist bei dem Produkt. Stichwort Verschuldung. Denn wir haben vor einigen Monaten ja Arne Scheel von Amundi hier mal zu Gast gehabt, schon im Interview, und haben über den MSCI World Leveraged gesprochen von Amundi damals. Und da auch das Thema Verschuldung im ETF angesprochen. Und das macht ihr auch ein Stück weit anders. Warum und wie macht ihr es überhaupt?
Genau. MSCI Country World haben wir, wie vorhin schon angesprochen, ca. 60% US-Exposure, also US-Dollar-Exposure. Und wenn wir jetzt gehebelt in den ETF investieren wollen, dann stellt sich für uns natürlich auch die Frage, in welcher Währung machen wir das? Weil was wir jetzt erwarten würden bei einem zweifachen Hebel ist, dass wir dann nicht 60% US-Dollar-Exposure, Währungsexposure haben, sondern 120% US-Dollar-Exposure. Und jetzt ist es aber so, wenn ich mich in US-Dollar verschulden würde, kann man das quasi wie als ein minus 100% US-Dollar-Exposure rechnen. Also es wirkt wie ein US-Dollar-Hedge, wenn ich mich in US-Dollar verschulde. Und dann ist die Rechnung relativ einfach. 120% US-Dollar-Exposure minus 100% aufgrund des Kredits bleiben nur noch 20% Netto-US-Dollar-Exposure. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen unbeabsichtigten Währungshedge drin. Wir haben weniger US-Dollar-Exposure als beim normalen MSCI All Country World Index. Und für uns aus einer Euro-Perspektive war dann relativ klar, nee, das ist nicht, was wir eigentlich wollen, was wir erwarten würden. Wir erwarten das doppelte US-Dollar-Exposure bei einem zweifach gehebelten ETF. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns in Euro verschulden und so eben diesen ungewollten Hedge aus dem Weg zu gehen. Und on top kommt noch, dass wir im Euroraum, also bei so einem Leveraged ETF, die Kreditaufnahme, die findet in der Regel zu Interbankensätzen statt. Das heißt, wir haben Ester plus ein Swap Spread hier in der Kreditaufnahme. Jetzt ist es so, dass Ester im Vergleich zu dem amerikanischen Pendant SOFR in der Regel in den letzten Jahren immer etwas niedriger stand. Also wir haben ja auch aktuell geringere Zinskosten, wenn wir uns in Euro verschulden, als wenn wir das in US-Dollar machen würden. Wichtig ist natürlich hierbei zu beachten, dass sich die Zinssätze ändern und im Laufe der Zeit und deswegen dieser Vorteil jetzt nicht für immer in Stein gemeißelt ist.
ESTR steht für Euro Short Term Rate an der Stelle, also einfach quasi der Zins für Overnight Einlagen im Interbankengeschäft. Das noch zur Vollständigkeit. Okay, das heißt, man hat da tatsächlich auch zum einen das US-Dollar-Exposure drin gehabt, als auch natürlich die Kosten für die Verschuldung an der Stelle. Je niedriger die Zinsen im jeweiligen Währungsraum, desto tendenziell positiver ist das an der Stelle. Jetzt bleibt natürlich abschließend noch die Frage, wir verlinken natürlich auch das ETF-Profil und auch weitere Artikel genau zu diesem Thema in den Shownotes und in der Beschreibung. Da könnt ihr euch die Thematik genau anschauen, alles auch nochmal runtergeschrieben. Aber jetzt ist natürlich nochmal die Frage abschließend, für wen eignet sich das Produkt überhaupt? Und eine Frage, die auch gerne in verschiedenen Internetforen ja sehr gerne debattiert wird: Wo liegt denn da der Sweet Spot im Hebel? Also wo liegt jetzt der perfekte Hebel? Ist das so ein 2-0er Hebel oder macht man das besser, indem man beispielsweise beide ETFs eigenständig quasi mischt?
Ja, hochspannende Frage. Vielleicht kurz einleiten, für wen eignet sich der ETF? Wir sehen konkret drei Einsatzmöglichkeiten. Die erste natürlich für aktive Anleger mit einer klaren Marktmeinung, die globale Aufwärtstrends gezielt hebeln wollen, um einfach nochmal überproportional dann von so einer Aufwärtsbewegung profitieren zu können, also taktisches Trading. Dann der zweite Einsatzbereich ist natürlich auch der Sparplan hier. So kann man durch Cost-Averaging-Effekte wie bei so Hebeleffekten wie den Volatility-Drag in Seitwärtsphasen abmildern und über den Lauf der Zeit sich hier mit dem Sparplan ein geleveragedes Exposure aufbauen. Der dritte Einsatzbereich ist dann der individuelle Leverage. Hier eben die Möglichkeit für den Anleger durch Kombination von unserem Scalable Welt ETF mit dem Leverage ETF einen individuellen Hebel zu erzeugen. Ein Beispiel: 50% den Scalable Welt ETF, 50% den Leverage ETF ergibt dann einen Hebel von 1,5. Und wichtig ist hierbei jedoch zu beachten, dass man das dauerhaft monitoren und gegebenenfalls auch rebalancen sollte, um eben diese 1,5-fache Hebelwirkung auf dem Portfolio dann auch konstant zu halten. Und jetzt die große Frage zum perfekten Hebel. Wenn wir hier auf den Chart schauen, dort haben wir mal die verschiedenen Hebel im Backtest mitgebracht und sehen hier ganz klar den Spitzenreiter. Wenn wir nur auf die Renditemaximierung achten, dann sehen wir, dass der zweifach gehebelte auch klar vorne liegt. Aber, das hier auch aufgezeigt auf dem Chart, man erkennt das sogar mit bloßem Auge, die Volatilität, also die Schwankung des ETFs ist natürlich auch deutlich höher als bei den anderen Hebeln, die wir hier mal mitgebracht haben. Das heißt, man muss für sich sagen, wenn ich nur auf Rendite achten möchte, dass mein einziger Parameter ist, den ich maximiere, dann ist man bei dem 10-Jahres-Zeitraum hier mit dem zweifach gehebelten am besten aufgehoben. Jedoch, wenn man auch die Schwankung, also die Volatilität mit reinrechnet, sehen wir, dass der 1,5-fach gehebelte den risikoadjustierten Sweet Spot darstellt. Unter Hinzunahme von Volatilität und Rendite, da das optimale Verhältnis sich anschaut, dann ist der 1,5-fach gehebelte besser als der zweifach gehebelte, der eben so eine deutlich höhere Volatilität aufweist. Wie ich finde, auch noch ganz spannend, wenn wir mal in den institutionellen Bereich blicken, auf den schwedischen Staatsfonds beispielsweise, AP7, kann man auch mal recherchieren, der nutzt eine 1,25-fach gehebelte Leverage in seinem Portfolio auf den Equities und zeigt eben auch, dass man hier, wenn man etwas längerfristigen Anlagehorizont hat, natürlich der Leverage theoretisch sinnvoll ist. Und man aber gleichzeitig das auch nochmal mit deutlich weniger Schwankungen ins Portfolio bekommt, indem man hier eben nur so eine eher kleine Beimischung im Portfolio dann vornimmt.
Ja, an der Stelle einfach nur moderat zu hebeln. Aber interessant, dass es auch im institutionellen Bereich mit Altersvorsorgegeldern der Schweden an der Stelle auch gemacht wird. Man kann es jetzt quasi mit diesen beiden Produkten auch ganz für sich selber individuell steuern. Wir haben jetzt auch gehört, wo vermutlich der Sweet Spot die letzten Jahre zumindest gelegen hat. Wir haben aber auch dazu Content. Natürlich gibt's nirgends an der Börse irgendwie einen Free Lunch und auch im Leverage-Bereich ist es kein Selbstläufer, kein Free Lunch und kein No-Brainer, sondern auch hier gibt's sicherlich und gab's in der Vergangenheit auch Phasen, wo Leveraged ETFs underperformed haben. Beispielsweise, wenn Kurse seitwärts laufen oder wenn es sehr, sehr volatil ist an den Märkten, dann kann sowas auch mal gegen einlaufen. Das sollte man definitiv ja auch mit beachten und berücksichtigen. Aber wer sich quasi den Risiken bewusst ist, der kann dann für sich risikobasiert eine Einschätzung treffen. Damit würde ich sagen, Yannick, haben wir die Welt ETFs zweimal umrundet, die Scalable Welt ETFs zweimal umrundet. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Und bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Baut ihr euch einen Hebel ins Portfolio? Ist das überhaupt interessant für euch? Und was für Fragen bleiben bei euch vielleicht noch offen nach unserem Gespräch? Stellt sie gerne unten in die Kommentare oder schreibt uns einfach über Social Media. Wir beantworten die Fragen gerne oder leiten sie auch gerne nochmal an Yannick weiter oder laden ihn uns nochmal ein für ein Follow-up, je nachdem, wie viel Interesse da besteht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.